Er ist Mitglied des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.
Und liebe Radio 1-Hörerinnen und Hörer, Sie können sich vorstellen, wie mir das Herz hüpft, denn es gibt an diesen Samstagvormittagen für mich einfach eine schreckliche Leerstelle, unter anderem deswegen, weil ich seine Stimme nicht hören kann, die von Dr. Marc Benecke. Hallo Marc.
Hallo, hallo, jetzt hörst du mich.
Ja, jetzt höre ich dich
und meine Stimme.
Ich spüre es schon.
Du
löst direkt bei mir hormonelle Reaktionen aus, die der Mann, der bei mir ist, analysieren könnte, diagnostizieren könnte. Denn ich habe heute meinen Arzt bei mir. Dr. Eckhard von Hirschhausen ist bei mir. Und das bedeutet für dich natürlich, mein lieber Freund, dass du dich aber heute mal wirklich konzentrieren musst.
Das ist leichter gesagt als getan am Samstagmorgen, aber ich werde mich bemühen.
Ja, aber du. Warum löse ich bitte schön keine hormonellen Dinge bei dir aus?
Bei dir ist das nur sexuell.
Also, aber es sind andere Hormone. Es sind einfach andere Hormone. Es ist ja kein Schwarz und Weiß. Es gibt ja auch Graustufen.
Ja, und vor allen Dingen, Marc, wir können nicht zusammenkommen, seit du mir diese Sache mit der Frau mit der gespaltenen Zunge erzählt hast und das gut fandst. Seitdem habe ich Angst vor dir auch ein bisschen.
Aber also, probier's doch erstmal aus. Erstmal ausprobieren, dann.
Ich bin jetzt ja mit Eckart zusammen.
Ich verstehe, ja, da will ich euch ja gar nicht stören, aber vielleicht, du weißt ja nicht, ob der Eckhardt nicht auch irgendwas gespalten hat.
Oh, stimmt das, Eckhardt ist bei dir irgendwas gespalten, was problematisch ist?
Meine Seele zwischen Radio und Fernsehen.
Oh. Das ist natürlich nur für die Medien vorgemacht. Also, Marc, wir wollen uns heute über schulische Leistungen unterhalten.
So ist es. Mhm. Eine Studie aus England, wo aber auch viele andere Kollegen mitgemacht haben, aus den USA, aus Tomsk in Russland und so. Und da haben sie eine riesige Zwillingspopulation sich gesucht. Über 13.000 Zwillinge, die wurden mal befragt nach ihren Schulleistungen, nach der Konstanz der Schulleistungen. Aber, und das ist das Neue, nicht nur auch nach ihrer Intelligenz, sondern auch nach ganz vielen anderen Persönlichkeitsfaktoren. Das ist das erste Mal gemacht worden, weil man wusste, dass intelligente Menschen bessere Schulleistungen und einen höheren Hochschulabschluss und so weiter haben. Also das war bekannt, aber man hat es nicht richtig verstanden, weil man sich gesagt hat, ein Mensch setzt sich doch aus mehr zusammen als aus seiner Intelligenz. Und die Intelligenz wiederum ist doch auch von irgendwas beeinflusst, nicht nur von den Genen. Und dann haben sie also alles durch eine sogenannte Multivarianzanalyse laufen lassen, haben sich also wirklich eine saumäßige Arbeit gemacht und haben zum Beispiel geguckt, wie wirkt sich denn die Persönlichkeit auf den Schulabschluss aus? Wie ist das, je nachdem welche Ziele man formuliert vor sich selbst? Ganz wichtig auch, wie sehr ist der Glaube an sich selbst, die sogenannte Selbstwirksamkeit, wie ist der emotionale Quotient, wie motiviert sind die Leute, wie verhaltensauffällig sind sie und was glauben Sie und Ihre Eltern darüber, ob Schule was bringt oder nicht? Also wirklich einmal mitten rein mit 83 verschiedenen Skalen haben die da gearbeitet. Sowas habe ich noch nie in meinem Leben gelesen und haben rausgekriegt, es stimmt zwar, dass die Intelligenz der am meisten vorhersagt darüber, ob jemand einen höheren Abschluss hat oder nicht, aber wenn man alle anderen genetischen Einflüsse, die sich auf die Persönlichkeit auswirken, zum Beispiel ob man hibbelig ist, ob man an sich selbst glaubt, das ist ja auch alles sehr stark genetisch beeinflusst. Wenn man die zusammennimmt, dann kommt genauso viel wie die Intelligenz dazu. Das trägt genauso viel bei. Das heißt, die Umwelt ist zwar teilweise beeinflussbar bei den Menschen, nicht sehr stark. Die Gene sind überhaupt nicht beeinflussbar. Also muss man sich jetzt was überlegen. Und die Kollegen haben jetzt eine schöne Idee, ganz am Ende ihrer Veröffentlichung. Sie sagen, man könnte doch jetzt einfach hingehen und versuchen, alle Menschen zu motivieren, das kleine bisschen, was man durch die Umwelt steuern kann, zu steuern. Dadurch haben die Leute mehr Schulerfolge und weil bekannt ist, dass Menschen, die erfolgreicher in irgendwelchen Bereichen sind, zum Beispiel in der Kunst, im Schreiben, im Lesen, im Rechnen, in irgendwelchen Spezialinteressen, dass die eher Partnerschaften bilden, so könnte man dann vielleicht der Umweltgenetik-Diskussion ein Schnippchen schlagen und dann würden alle Leute intelligenter und hätten höhere Schulabschlüsse.
Und jetzt kommt Eckhard von Hirschhausen ins Spiel. Eckhard, du hast dich beschäftigt mit Bildungsangelegenheiten als Neuropsychologe? Nein.
Na, ich war in Kinderneurologie als Arzt tätig. Und das ist jetzt eine Weile her. Aber diese Diskussion, was ist genetisch, was ist Umwelteinfluss, ist natürlich uralt. Da gibt es ja auch den klassischen Witz, sieht ein Kind seinem Vater ähnlich, ist ein Beweis für die Genetik, sieht es den Nachbarn ähnlich, ist es Umwelteinfluss. Aber im Ernst, Marc, dass man Gene nicht beeinflussen kann, das kann man ja so doch nicht sagen, weil je nachdem, wie ich lebe, werden doch auch unterschiedliche Gene abgerufen.
Ja, das ist richtig, aber das konnte hier in dem Fall natürlich nicht getrennt werden, weil zum Beispiel, sagen wir mal, die Eltern sind alle total mürrisch und finden, dass Lehrer sowieso keine Ahnung haben, weil die studiert haben und wer studiert hat, sowieso keine Ahnung von irgendwas hat. Das wirkt sich natürlich dann, wie du schon richtig sagst, dann auch auf die Ausprägung der ganzen übrigen Gene möglicherweise aus, aber das konnte man hier nicht mehr auseinanderhalten. Die einzigen Studien, die es dazu gab, war eine, das war eine ältere von 2006 mit 800 Lehrer-Zwillingspaaren, also das waren Zwillinge, die Lehrer geworden sind.
Doppelt geschädigt waren.
Ja, genau. Da hat man die Stabilität der Schulnoten mal untersucht gehabt. Da kam aber auch eben nur dieser Intelligenzeinfluss raus. Aber das Problem ist, man weiß ja, dass in Sozialberufen häufig die Eltern auch schon Sozialberufe haben. Das heißt, Kinder, die Lehrer werden, haben möglicherweise schon von zu Hause aus eine positivere Einstellung gegenüber der Schule. Aber es stimmt, was du sagst. Da steht in dem Paper, man müsste ein bisschen more fine-grained studies machen. Also noch feinkörnigere Studien möchten die Kollegen jetzt in Zukunft machen. Ich frage mich allerdings, wie, weil noch größere Studie kann ich mir eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen.
Ja, weil gleichzeitig ist ja auch gerade der Stress, unter dem man steht, ein wichtiger Lernfaktor. Also ob man gefördert wird in seiner Neugier oder ob man Angst kriegt vor seinem Lehrer. Das ist einer der großen Faktoren, von dem man weiß, dass es den Schulerfolg steuert und auch gleichzeitig ja auch die Gene. Also unter Cortisol-Einfluss, unter Stress werden andere Gene aktiv, als wenn man gut gelaunt ist. Das weiß ich auch aus der Glücksforschung. Aber sowas kommt in dieser Zwillingsstudie natürlich nicht vor, oder?
Doch, also das erwähnen Sie und zwar unter einem Stichwort, das nennt sich Selbstwirksamkeitserwartung. Also das, was ich vorhin ganz kurz gesagt habe, wie sehr glaube ich an mich selbst und meinen Erfolg. Und da kommt das, was du da gerade gesagt hast, voll zum Durchschlagen. Es ist nämlich bekannt, dass gutes Zureden funktioniert. Also wenn man Kindern sagt, das schaffst du schon, das klappt schon, dann entspannen die sich, wie du gerade gesagt hast, und dann funktioniert es. Und bei Kindern, die verhaltensauffällig sind, aus genetischen Gründen oder aus Stressgründen, da kann man sogar richtig Entspannungsübungen machen. Dann sagen die, oh, jetzt schwitze ich gar nicht mehr so stark, jetzt zittere ich gar nicht mehr so stark, jetzt stottere ich nicht mehr so stark. Also kann das funktionieren. Und dann steigert sich ihre eigene Erwartung, ihre eigene Ausdauer, dann haben sie weniger Angst, auch weniger Depressionen übrigens, das ist auch untersucht. Und dann können sie eben auch mehr leisten. Also es hängt wirklich, genauso wie du sagst, alles miteinander zusammen. Und man muss eigentlich meiner Meinung nach hauptsächlich die Kinder darin fördern, dass sie weiter gerne explorieren und spielen. Denn Kinder lernen ja gerne. Das wissen die meisten Erwachsenen ja gar nicht. Und die Kinder vergessen es dann auch. Kinder möchten gerne alles erforschen. Und wenn man sie da unterstützt und ihnen nicht einredet, dass Schule doof ist, dann kann man, glaube ich, all diese schwierigen Faktoren, die da miteinander verwoben sind, kann man sie ins zum Guten hinschubsen.
Das hatte jetzt Symposiumscharakter, liebe Freunde. Dr. Eckart von Hirschhausen traf auf Dr. Marc Benecke und Sie, liebe Eltern, die Sie uns jetzt zuhören, haben hoffentlich die Botschaft mitgenommen, die ich auch mitgenommen habe. Man soll die Schule nicht madig reden. Schule ist toll. Das gibt mir die Gelegenheit, Marc, noch ganz zum Schluss, ganz kurz, dein tollstes Schulerlebnis?
Ich war unheimlich froh, wir hatten ein sogenanntes humanistisches Gymnasium, was eigentlich für, zum Beispiel konnte man da viel Latein lernen und solche Sachen. Und ich habe es gar nicht verstanden, weil wir einen naturwissenschaftlichen Trakt hatten. Und da bin ich immer rumgeflitzt die ganze Zeit und wir konnten die ganze Zeit physikalische, biologische und chemische Experimente machen. Das war wie ein Paradies und hinterher habe ich erst erfahren, dass ich immer im falschen Trakt der Schule war und eigentlich in den Lateintrakt gehört hätte.
Was war Eckart von Hirschhausens schönster Schulmoment? Darüber sprechen wir gleich. Jetzt erstmal herzlichen Dank, Marc. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ich danke euch. Viel Spaß noch.
Dankeschön. Tschüss.
Das war Dr. Marc Benecke. Live auf Radio 1. Die Profis.